Interkulturalität, Traum und Wirklichkeit. Ich habe das wörtlich genommen oder zu wörtlich genommen. Es ist so, dass die Beschäftigung mit Interkulturalität für Leute beispielsweise wie mich, die als Migranten, Migrantinnen hier leben, manchmal auch gesundheitsschädigend sein. Bei mir ist es manchmal psychisch halt so ein Ding, weil wir von Traum reden, habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen. Also sozusagen so privat sollte man nicht sein in diesen Zusammenhängen, aber das ist ein Traum, der vielleicht auch etwas mit dem Thema zu tun hat. Ich habe einen immer wiederkehrenden Traum. Gibt es einen Analytiker oder Analytikerin unter Ihnen? Sie sollten weghören. Und da geht es darum, dass ich so eine Frau, von einer Frau träume immer, die mich ein bisschen an meine Volksschullehrerin erinnert. Vielleicht ist sie von einer Volkshochschule, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass in diesem, und dieser Traum kehrt immer wieder. Diese Frau spricht mich immer an in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Aber das tut sie sehr heftig immer und verlangt von mir dann immer, dass ich ja sage oder also bestätige oder irgendwas sage darauf. Und ich verstehe sie aber nicht. Und dann sage ich ihr auf Deutsch höchstwahrscheinlich, ich verstehe sie nicht. Und dann sagt sie mir darauf, du musst das verstehen, das ist Türkisch. Und da wache ich dann auf, in der Regel. Also wenn nicht, dann weiß ich. Also auf jeden Fall wache ich da meistens auf. Das ist so ein Albtraum, der immer wiederkehrt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich, wenn ich über Interkulturalität denke und schreibe, manchmal doch ein bisschen zu kritisch bin. Es ist natürlich nicht so gemeint, wenn wir jetzt Traum und Wirklichkeit sagen. Der Begriff Interkulturalität hat einen anderen Stellenwert, glaube ich. Er ist für viele von uns, die wir uns so sehr eng wahrscheinlich mit diesem Begriff beschäftigen und ja auch mit der Praxis der interkulturellen Bildung beschäftigen, glaube ich, ein Begriff, dessen Traumkarriere, würde ich sagen, uns alle ein bisschen überrascht haben muss, so denke ich zumindest. Also vor 15 Jahren haben wir von anderen Begriffen geredet. Multikulturell war noch ein Begriff. Ja, wir haben über Rassismus geredet, manche haben sogar damals von Integration geredet, aber der Begriff interkulturell hat wirklich eine traumhafte Karriere sozusagen hinter sich. Und darunter wird sehr vieles verstanden und der Begriff wird auch mit sehr vielen verschiedenen Aufgaben belegt oder Funktionen belegt. Viele sehen den Begriff als sozusagen ja, als einen Ermöglicher, überall dort, wo man den Begriff erwähnt, des Weltfriedens oder so. Viele verbinden damit die Lösung von Problemen. Viele verbinden damit Harmonie. Manche sagen deswegen extra, naja, interkulturell muss nicht nur harmonisch sein, sondern es kann ruhig auch um Konflikte gehen. Aber das muss man immer betonen sozusagen. Also es ist ein Begriff, deswegen haben wir auch von diesem Placebo-Effekt gesprochen. Vielleicht uns zu sehr dabei, Robert Krambreiter hat natürlich vollkommen recht, wir haben uns vielleicht zu sehr auf diese eher unsere Szene betreffenden Aspekt konzentriert dabei. Es ist aber so, wenn man sozusagen interkulturell sagt, dann denken manche an eben Integration, manche denken an Sicherheit, vor allem die Innenministerin, manche denken an Auslandseinsätze, manche denken an Rassismus, Antirassismus und viele denken natürlich an gar nichts, wenn sie das Wort hören oder sie wollen an gar nichts denken. Also diese größere Gruppe haben wir vielleicht nicht so direkt erwähnt, auch in unseren Texten im Vorfeld zu dieser Tagung. Uns geht es jetzt aber hier am Podium schon ein bisschen darum zu verstehen, was kann alles damit gemeint sein? Also was kann heute der Begriff interkulturell heißen, vor allem im Bildungszusammenhang? Also wir werden versuchen, eine kritische Bestandsaufnahme sozusagen hier durch unser Gespräch zu ermöglichen. Und wir werden hier vielleicht eine oder zwei Runden Fragen diskutieren und dann wollen wir Sie euch herzlich einladen, Fragen zu stellen, eben euch zu Wort zu melden, sodass wir dann auch gemeinsam diskutieren können und dann werden wir weitermachen, so vielleicht noch einmal am Podium. Ja, meine erste Frage geht eigentlich an euch alle. Ich würde vorschlagen, dass du, Beate, vielleicht beginnst und so können wir dann weitermachen, weil die Frage möchte ich jetzt nicht rhetorisch wiederholen in verschiedenen Formulierungen. Die betrifft einfach euren jeweiligen Bereich. Was bedeutet eigentlich interkulturell bzw. interkulturelle Bildung für euch, nicht jetzt ganz privat oder so, aber so von eurer Arbeit heraus gedacht?
Ja, ich möchte anknüpfen an den Aspekt, den du genannt hast. Also wenn man das Wort interkulturell hört, dann denken viele an Integration, ein paar an Sicherheit und dann vielleicht noch jemand an Auslandseinsätze. Ich denke, das ist einerseits schon ein bisschen das Problem dieses Begriffs, dass man halt ganz eigenartige Dinge damit verbindet, die vielleicht jetzt gar nicht ausreichend sind, um das zu beschreiben, was eigentlich damit gemeint ist. In unserem Zusammenhang bei den Büchereien Wien versuchen wir ein bisschen von dem auch wegzugehen. Also wir stellen uns im Prinzip jetzt die interkulturelle Bibliotheksarbeit vor als eine Reaktion von öffentlichen Bibliotheken auf alles, was mit der kulturellen Vielfalt in der Bevölkerung zu tun hat. Und deswegen sozusagen ist das auch ein bisschen jetzt abseits von diesem lediglich Begriff Integration, Sicherheit, weil wir damit auch unsere Zielgruppe schon ein bisschen offener gestalten. Also diese Veranstaltung hier gehört sicherlich zu unserem Angebot einer interkulturellen Bibliotheksarbeit. Darum freuen wir uns eben auch, dass sie bei uns stattfindet. Aber wir sehen jetzt im Publikum nicht ein typisches Migrantenpublikum. Ne? Also wir wollen die Zielgruppe nicht als ein, also wir wollen die interkulturelle Bibliotheksarbeit nicht als eine Nischenbibliotheksarbeit sehen, sondern als eine Querschnittsfunktion. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich dann in anderen Wortmeldungen vielleicht auch wiederfinden, dass es eben ein Angebot ist, das sich an alle Schichten, an alle Teile der Bevölkerung wendet. Wenn wir von multilingualen oder multikulturellen Angebotsaspekten bei uns zum Beispiel reden, dann betrifft das einerseits natürlich Asylwerberinnen, Migrantinnen, Einwanderinnen der zweiten, dritten Generation, Menschen mit Migrationshintergrund, wie immer man das dann bezeichnen mag. Es betrifft aber ganz genauso jede Person, die sich mit ihrer eigenen kulturellen Vielfalt auseinandersetzen will. Es betrifft Leute, die gerne reisen, die also sich ihre Reiseführer, ihre Sprachkurse bei uns nutzen. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt einen Sprachkurs und der ist für Migrantinnen da, ja? Sondern das ist natürlich ein Angebot, das sich an alle wendet und genau sozusagen das ist auch unsere Linie. Es hat bei den Büchereien Wien also schon seit Jahrzehnten, das hat mir auch sehr gut gefallen, was du gesagt hast, der Begriff Interkulturalität hat eine gewisse Karriere gemacht. Ja? Es hat bei den Büchereien Wien schon vor 10, 20 Jahren ähnliche Veranstaltungen gegeben, multikulturelle Feste, mehrsprachige Lesungen, alles, was wir jetzt unter interkultureller Bibliotheksarbeit auch verstehen. Damals hat man es nicht so genannt. Aber es hat existiert und der Unterschied ist, dass wir jetzt also versuchen, sozusagen ein bisschen Konzeptarbeit dahinter noch zu leisten. Wir haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen vor circa einem Jahr, die also versucht, auch wirklich diesen Teil der Arbeit als Querschnittsfunktion zu etablieren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, dass man sich einfach einmal auch ein bisschen mit den Bedürfnissen auseinandersetzt und schaut, dass das eben in alle Sparten unserer Arbeit einfließt, also jetzt nicht nur in unsere Angebote, sei es jetzt Medien oder Veranstaltungen, sondern genauso, wie schaut es aus im Personal, ja, wie kommen wir auch dazu, sozusagen in unserem Personal das wiederzuspiegeln, was es in der Gesellschaft als kulturelle Vielfalt gibt. Ja. Und dahin geht die Reise sozusagen.
Ja. Darf ich kurz nachfragen, schlägt sich das auch nieder im Bücherbestand?
Natürlich, ja.
Also das ist sozusagen...
Ja. Ja. Also das ist sozusagen die handfeste Grundlage. Mhm. Also es gibt bei den Büchereien Wien in einigen, also in mehreren Zweigstellen Bestände in Englisch, Französisch, BKS, Türkisch. In der Hauptbücherei in circa 30 verschiedenen Fremdsprachen im Erwachsenenbereich, bei den Kindern ein bisschen weniger. Also es wird da sehr wohl vom Angebot her darauf geachtet. In den Veranstaltungen spiegelt sich das sehr stark wider. Es gibt mehrsprachige Lesungen, es gibt Ausstellungen. Wir versuchen auch sehr intensiv mit Migrantenvereinen, Kulturinstituten und so weiter zusammenzuarbeiten. Also auch da, denke ich mir, geht es darum, jetzt nicht für jemanden und über jemanden zu arbeiten sozusagen, sondern einfach auch mit allen Leuten, die an dem halt interessiert sind.
Danke. Michael, an dich dieselbe Frage. Es würde mich auch sehr interessieren, weil du hier in der Runde eigentlich der bist, der auch den Schulbereich besonders gut kennt. Das soll vielleicht gleichzeitig erwähnt, wir als Erwachsenenbildungsorganisation und die anderen Organisationen natürlich auch, die beiden, haben den Fokus bei dieser Veranstaltung, bei NIC, auf Erwachsenenbildung vor allem gelegt. Also wenn einigen von Ihnen so der Schulbereich ein wenig vielleicht zu kurz kommt, das ist der Grund. Also wir kommen nicht aus dem Bereich. Wir werden aber trotzdem versuchen, eben vielleicht auch das ein bisschen zu thematisieren, weil du eben ein Erziehungswissenschaftler bist, kannst du uns vielleicht auch ein paar Dinge dazu sagen.
Es stimmt einerseits und es stimmt andererseits nicht. Also ja, mit der Schule beschäftige ich mich in den letzten Jahren immer mehr, aber das war so gar nicht so mein Grundanliegen und ich bin da erst irgendwie langsam hineingekommen. Ich bin an einer Forschungseinheit für Heilpädagogik und integrative Pädagogik, die nicht notwendigerweise jetzt mit dem Schulbereich arbeiten müsste, aber kann. Und innerhalb dieser Forschungseinheit gibt es eine Arbeitsstelle, die heißt Arbeitsstelle für international und interkulturell vergleichende Heilpädagogik. Und von dort aus mache ich meine Tätigkeit, die sich mit dieser interkulturellen Dimension beschäftigt. Wobei ich überhaupt erst dorthin gekommen bin, weil ich schon lange bevor ich an dieser Arbeitsstelle war, mich mit interkulturellen Fragen auseinandergesetzt habe und mir einen Weg gesehen habe, diese Thematik hier mit hineinzubringen in die Universität, an ein Institut, wo es keine Spezialisierung gibt, bezogen auf interkulturelle Fragestellungen. Weder in der Grundausbildung für die also Lehrerbildung, die jetzt für die AHS-Lehrer ein Angebot hat, noch in dem Pädagogikstudium, das man also im Hauptstudium machen kann, stellt das bei uns einen Schwerpunkt dar, was angesichts der Verhältnisse, die wir, wenn man jetzt den Schulbereich anspricht, vor allem auch hier in Wien haben, doch eher verblüffend ist. Also von dort aus mache ich sozusagen diese bisschen subversive Tätigkeit, wo ich das versuche auch mit hineinzubringen. Und ich habe mich, weil ich ja auch eine Forschungseinheit für Heilpädagogik bin, die wiederum einer Abteilung für Sonder- und Heilpädagogik angehört, also das ist ja alles schön sozusagen untergliedert, mich in den letzten Jahren verstärkt mit der Situation von Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auseinandergesetzt. Das heißt auch Schülerinnen, die in Sonderschulen gehen oder in Integrationsklassen gefördert werden, wo bekannterweise ja ein relativ hoher Anteil ist von Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Und da ich mich auch international mit dem Thema beschäftige, habe ich mich in den letzten Jahren auch mit der Situation der Roma in den mittel- und osteuropäischen Ländern auseinandergesetzt, die vielfach auch an den Sonderschulen sehr stark überrepräsentiert sind. Und so komme ich eben zu dieser interkulturellen Thematik, wo ich sehe, ja, die Frage ist, hat das Ganze überhaupt was mit interkulturellen Dingen zu tun oder worüber sozusagen sollten wir auch reden in diesem Zusammenhang? Vielleicht kommen wir ja auch noch in der Diskussion auf diesen Wandel, den man sieht, den es ja ständig gibt, also bei uns, aber auch in anderen Ländern, ganz unterschiedliche Verständnisweisen von dem, was interkulturelle Bildung überhaupt ist oder sein soll. Ein Kollege von mir hat unlängst einmal so seinen Wandel skizziert, wo er gesagt hat, na, früher ist alles als Problem wahrgenommen, dann hat man irgendwie gesagt, es ist eine Herausforderung, dann hat man gesagt, na, es ist eine Ressource und jetzt beginnt man von Rechten zu sprechen. Und vielleicht werden wir auf das ja auch in der Diskussion ein bisschen eingehen, wie hier die jeweiligen Verständnisweisen davon ja auch ganz unterschiedliche Bedeutung haben, wie man in der Praxis auch an das herangeht.
Vielen herzlichen Dank. Ich wollte dich jetzt natürlich nicht auf diese Schulthematik sozusagen beschränken, deinen Beitrag, aber das ist einmal auch wichtig und ich habe mir gedacht, du bist ja sozusagen der das auf jeden Fall in der Runde zumindest etwas besser kennt. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht mache ich doch einen Sprung, Fatma, weil ihr zwei seid im Unternehmensbereich eher tätig. Ich würde dann noch mit diesem universitären Teil weitermachen. Franz, du bist sowohl im theologischen Zusammenhang als auch im philosophischen Zusammenhang mit Interkulturalität befasst. Was ist Interkulturalität, was ist interkulturelle Bildung in diesem Zusammenhang für dich, auch im universitären insgesamt?
Ja, von meinem Studium in der Philosophie und in der Theologie her ist Kultur ein Grundfaktor des Menschseins überhaupt und diesen Grundfaktor gibt es nur im Plural. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Menschsein heißt, in einer Kultur zu existieren, die es nicht allein gibt. Berühmte Wort von Mal, die orthafte Ortlosigkeit. Ich bin an einem Ort mit meinem Leben, Denken, Handeln, aber ich bin mit keinem Ort so verbunden, dass ich sagen könnte, das ist das Zentrum der Menschheit und von hier aus verstehe ich, beurteile ich alle anderen. Das geschieht zwar immer wieder, aber interkulturelle Philosophie möchte, wie das Franz Wimmer sagt, solche Zentrismen dekonstruieren. Immer wieder deutlich machen, wir werfen auch, um Popper abzuwandeln, wir werfen kulturelle Netze über diese Welt, müssen uns aber eingestehen, dass kein Sinn-Bedeutungszusammenhang natürlich die ganze Welt erklären kann. Ich bin Leiter des Zentrums Theologie Interkulturell und Studium der Religionen. Dort wird diese Frage der Interkulturalität noch verschärft durch die Frage der Religion, weil wir in unserer Welt erleben, dass vermeintliche oder tatsächliche interkulturelle Konflikte durch Religion vermeintlich oder tatsächlich verschärft werden. Hier findet eine Verquickung statt von Sinnwelten und von Heilsansprüchen, die mitunter gefährlich werden können, die zu Infragestellungen führen und die uns herausfordern zu fragen, worum geht es hier? Was heißt kulturell, was heißt religiös? Wie ist es zu verstehen, wie ist es auch zu differenzieren? Der Ursprung dieses Zentrums liegt in der Klage von Religionslehrerinnen und Religionslehrern, die sagten, im Lehrplan steht, wir sollen über verschiedene Religionen Auskunft geben, wir wissen aber nichts darüber. Wo können wir da was lernen? Und da kam es schon vor 15 Jahren zu Arbeitskreisen und zu einem zum Versuch, und zu sagen, das muss tatsächlich auch an der Uni etabliert werden. Und zwar, und das ist das Wichtige, in dem Fall in Salzburg, als Grundbestandteil des Studiums. So auch wie in der Bücherei, nicht als Nische, wo man sagt, da gibt es die, die machen andere Religionen oder die beschäftigen sich mit Interkulturalität, sondern jede und jeder, der in Salzburg Theologie studiert, muss das machen. Und deswegen heißt das auch, ist es als Adverb angegeben und das ist ganz entscheidend. Nicht interkulturelle Theologie, sondern Theologie interkulturell, um deutlich zu machen, mindestens für die jüdisch-christliche Tradition, dass Theologie je schon interkulturell verfährt von Anfang an, ob man das wahrhaben will oder nicht. Die gesamte Geschichte ist eine interkulturelle, eine Geschichte gelingender und scheiternder Verständigung. Eine Geschichte des Friedens und der Gewalt. Und das anzuschauen, zu analysieren, erfolgt bei uns so, und damit schließe ich dann, interkulturelle Bildung schaut so aus, dass wir in unseren Lehrveranstaltungen die Traditionen Afrikas, Asien und Lateinamerikas so gut es geht berücksichtigen, einbringen durch Texte, durch Auseinandersetzung mit mit historischen Abschnitten, mit bestimmten Entwürfen und dass jeweils im Sommersemester, das ist jetzt die interreligiöse Komponente, Gastprofessorinnen und Gastprofessoren kommen, die eine spezielle Tradition darstellen und die Studierenden einladen, bis hin zu Exkursionen. Wir hatten jetzt eine Lehrveranstaltung über Hindu-Traditionen, nächstes Jahr über chinesische Religionen, in 2 Jahren über afrikanische Religionen. Und das setzt sich fort, um hier wirklich einen Auseinandersetzungsprozess zu fördern, auf dieser Grenzlinie zwischen interkulturellem und interreligiösem Lernen.
Vielen Dank. Darf ich ganz kurz nachfragen? Das ist so ein Eindruck von mir. Warum ist es einfacher, dass Menschen, die sich mit der Theologie befassen, wenn sie zusammenkommen aus verschiedenen Religionen, einen sozusagen einfacheren Dialog führen können und einfacher diesen interreligiösen Dialog führen können und man das auch relativ klar festlegen kann, worum es geht bei diesen Dialogen, aber wahrscheinlich doch eine Spur schwieriger, dass man eben einen interkulturellen Dialog, was immer das heißen mag, führt. Hast du auch diesen Eindruck, dass das sozusagen im Bereich der Religionen einfacher ist als in anderen?
Eigentlich eher nicht.
Nicht?
Also mein Eindruck ist, dass es in allen Religionen Leute gibt, die auf Verständigung aus sind oder die versuchen, das Gemeinsame zu sehen. Und dass es in allen Religionen Menschen gibt, die vor allem die Differenzen betonen, und vor allem, wenn dann der Faktor politischer Macht dazukommt, dann kann das sehr große Sprengkraft erhalten. Interreligiöser Dialog hat ja mehrere Ebenen. Da gibt es ja nicht nur den theoretisch-theologischen, also diese Ebene, sondern auch Erfahrungs- oder Lebensebene. Mhm. Es gibt Experten, die sich dann vielleicht relativ leicht einigen können, aber in einer besonders vielleicht konfliktreichen politischen Situation kann das angeheizt werden. Und da ist jeder Kontext hat da besondere Schwächen und Stärken. Und daraus entstehen dann die Stereotypen, dass man dann sagt, das sind die Gewalttätigen und so weiter. Aber das zu analysieren, was ist hier der kulturelle Faktor, was ist hier der politische und der religiöse, das ist eine mühsame Arbeit.
Später wird es mich noch interessieren, weil das so irgendwie etwas ist, womit ich immer wieder so meine, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen meine Schwierigkeit habe. Seit wann, weil dieses Wort geistert seit einiger Zeit, aber nicht ewig schon, also zumindest aus meiner Sicht nicht ewig, seit wann eigentlich sprechen wir von einer jüdisch-christlichen Tradition? Vielleicht halten wir das in Evidenz und diskutieren wir darüber, vielleicht magst du darüber so Gedanken machen. Ich will jetzt nicht so ein Frage-Antwort-Spiel, das wäre ein Verhör. Aber das interessiert mich, weil ich das in letzter Zeit sehr oft höre. Aber ja, das ist nur so nebenbei. Michi, magst du vielleicht weitermachen, weil du bist Trainerin, Fatma, dich will ich zum Schluss sozusagen befragen, weil da auch einmal aus der Trainerin-Sicht die Dinge vielleicht auch anders ausschauen. Im Bereich Unternehmen, auch Unternehmensberatung, bist du tätig. Und was ist da das Interkulturelle? Und wie sieht man es in diesem Bereich? Was ist da interkulturelle Bildung?
Ich probiere es. Okay. Ich möchte einfach vielleicht heute noch dazu sagen, ich bin in meiner Rolle heute als Unternehmerin da. Und um auch ein bisschen die Perspektive einfach aus der Wirtschaft da auch zu bringen. Und als Unternehmerin sehe ich einerseits mein eigenes Unternehmen natürlich. Und dann auch, weil wir zufällig auch in diesem erweiterten Bereich tätig sind, natürlich auch unsere Kunden. Und da ist das eine, also als Unternehmerin selber spüre ich Interkulturelles, und ich möchte das jetzt wirklich unter Anführungszeichen auch hier setzen, tagtäglich in meiner eigenen Organisation. Das heißt, wir sind sehr, sehr bunt, wenn ich das jetzt so sagen darf, auch zusammengestellt, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Sprachen, was immer wieder auch zu einer Herausforderung kommt, auch für mich in erster Linie in der Führung der Mitarbeiter, aber auch im Unternehmen. Und die zweite Perspektive ist hier für mich, wie sieht man in Unternehmen bei unseren Kunden das Thema interkulturell und Interkulturalität? Und wir bieten, also Speedy bietet einerseits im Geschäftsbereich an Fremdsprachentraining und im anderen Geschäftsbereich auch interkulturelle Trainings, Coaching und Beratung. Und hier, aber da kommen wir vielleicht auch später auch dazu, ist interkulturell klar das, was draußen ist. Draußen heißt außerhalb der Grenzen von Österreich. Mhm. Ja? Nicht das, was herinnen ist, das ist so meine Wahrnehmung aus meiner Perspektive. Und wir beschäftigen uns noch nicht mit Themen, wie arbeiten wir in multikulturellen Teams auch zusammen. Ja, da beschäftigen wir uns in den Unternehmen noch nicht wirklich damit. Also so, dass es wirklich relevant wäre und Wirkung zeigen würde. Das ist meine Wahrnehmung. Und vielleicht noch das eine, was mir auffällt, so grundsätzlich, Interkulturalität wird extrem oft in den letzten Monaten auch in den Mund genommen, in Diskussionen, in der Politik, in den Medien, in jedem Printmedium findet man immer wieder einen Artikel täglich. Und ich frage mich dann immer, was ist denn das wirklich, Interkulturalität? Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger kann ich es für mich definieren und bin extrem verwirrt.
Danke für diesen sehr ehrlichen und sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, ja, das ist die Wirklichkeit, weil wir haben ein bisschen über Traum geredet, aber ein bisschen über Wirklichkeit jetzt auch. Danke. Fatma, du bietest unter anderem interkulturelle Trainings. Wie ist es? Was ist das, was du machst? Ich frage es einmal so.
Das frage ich mich auch immer. Also ich muss sagen, diese Verwirrung passiert auch bei mir. Es ist in der Wirtschaft auch, glaube ich, in sehr vielen Bereichen, wenn wir über Interkulturalität reden, dann reden wir immer über Nationen, also unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Herkünfte, Religionen und so weiter. Da überlege ich mir auch, ist das alles bei der Interkulturalität? Also ist das nicht auch interkulturell, wenn alt und jung zusammenkommen oder arm und reich oder Mann und Frau besonders? Das ist für mich auch eine interkulturelle Begegnung. Also für mich ist es noch nicht klar, wo fängt es an und wo endet es? Also wo findet die Interkulturalität eigentlich statt? Wenn ich aber in meinem Bereich meine Kunden mir anschaue, dann, wenn wir über Interkulturalität reden, dann man redet immer noch in Österreich über die Beziehungen, die über den Stadtgrenzen gehen. Also wenn wir in einem anderen Land eine neue Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen oder wenn wir Experts haben oder wenn wir eine Business Meeting haben, da ist die Interkulturalität. Aber im Lande, im Unternehmen, das ist noch nicht Interkulturalität. Das ist eher ein Problem und das ist eher eine Herausforderung, wenn man das positiv formulieren möchte. Aber da findet noch nicht Interkulturalität statt oder da wird noch nichts dagegen getan. Mhm. Ich beobachte auch, also auch wie bei dir wahrscheinlich, es gibt zunehmend viele Angebote in der Wirtschaft im Bereich interkulturelle Trainings, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Es gibt Kollegen, die versprechen, in 3 oder 4 Stunden imstande zu sein, über eine Kultur Kompetenzen zu vermitteln. Ich würde mir das gerne auch anschauen, weil ich kann es nicht. Es gibt auch Angebote in der Ausbildungsbereich, die uns versprechen, innerhalb 5 oder 15 Tagen, je nach Seriosität, versprechen sie als zertifizierte interkulturelle Trainer auszubilden. Dann sind sie imstande, andere Menschen interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln. Und diese Menschen ermöglichen die Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern, Kollegen und Kunden zu erleichtern und übliche Fauxpas zu vermeiden. Also das ist alles möglich und das schaffen wir auch innerhalb oder ein oder zwei Tagen. Ja. Mein Vorteil ist, ich habe in den letzten 15 Jahren in den unterschiedlichen Ländern gelebt, gearbeitet, unterschiedlichen Kontinenten. Jetzt bin ich seit 10 Jahren in Österreich. Ich habe die unterschiedlichen Verständnisse gesehen, wie man sich mit Interkulturalität auseinandersetzt, zum Beispiel in Amerika. Da wird es anders damit umgegangen. In Österreich sehe ich jetzt, wie man mit Interkulturalität umgeht und auch, wie die Interkulturalität eine wahnsinnig steile Karriere in der Wirtschaft macht. Ja. Ich finde, es ist sehr schick, über Interkulturalität zu reden. Es ist sehr modisch. Ich habe aber den Eindruck, dass wir es nicht ernst genug nehmen, ja, in der Wirtschaft und in den unterschiedlichen Bereichen.